24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Derissa Clavicilla ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke.
Ich habe für den Anfang überlegt, kannst du dich an deinen ersten Tag in Mara erinnern?
Ja.
Wann ist der gewesen und wie war der?
Ich bin 87 nach Bielefeld gekommen und dann auch direkt nach Bethel, ja, in Haus Adulam, und bin dann nach Mara,
ja,
gezogen, sozusagen weitergezogen, habe mich dort beworben. Und das war etwas, was ich überhaupt nicht kannte. Und das, was eindrücklich waren, waren die Menschen, die mir begegnet sind. Und das ist eindrücklich geblieben.
1987, das sind fast 40 Jahre, noch nicht ganz. Wie ist Mara da gewesen? Also in welchem Bereich hast du angefangen und in welcher Funktion?
Immer schon in dem Bereich, wo ich jetzt bin. Früher hieß das Frauen C und dann hieß es 3C. Also es gab immer so Namensänderungen und heute heißt es EP3. Die besteht aus zwei Bereichen.
Die Klinik Mara ist ja unsere Schwerpunktklinik für Epilepsie und inklusive Medizin. Du bist jetzt im Bereich der Epilepsie tätig, also die EP3 erstmal grob gesagt. Aber es gibt zwei Teile, das hast du schon gesagt. Vielleicht kannst du mich mal ein bisschen mitnehmen, wie es genau funktioniert.
Ja, also früher war ich, wie gesagt, auf der Frauen C, beziehungsweise 3C. Das war erstmalig um die 90er Jahre, wo sich ein Team gebildet hat, die interdisziplinär und psychotherapeutisch mit Menschen arbeiten wollten, die Anfälle haben, mhm, und speziell psychogene, nicht epileptische Anfälle, vielleicht auch bekannt unter Pseudoepilepsie oder dissoziative Anfälle. Und da haben wir diese Station aufgebaut, dass Menschen, die unter diesen Anfällen, diese besonderen Formen der Anfälle leiden, eine Möglichkeit haben, nicht so eine Odyssee durchzumachen, wobei sie das sowieso schon immer tun, von einem Krankenhaus in ein anderes geschickt zu werden oder in eine psychiatrische Behandlung zur nächsten, und haben dort dann aufgebaut, was können wir denen anbieten. Und es gibt viele Dinge, die verbal total schwierig sind zu formulieren oder Worte überhaupt zu finden, mhm, für den Zustand, den man oder den ich habe während eines Anfalls, was da passiert. Und meistens sind das dann Anfälle, die durch Traumata, mhm, entstanden sind, durch Unfälle, durch Missbrauch, durch körperliche Gewalt, so als Beispiele. Mhm. Die Diagnose dazu dauert halt einfach tierisch lange, bis man rausgekriegt hat, was es dann wirklich ist. Sind die vorher wahrscheinlich schon psychiatrisch wirklich untersucht worden, haben irgendwelche Diagnosen aufgedrückt bekommen, stigmatisierend, wie Borderline-Störung, wie Persönlichkeitsstörung, und waren dann halt weder in der Psychiatrie richtig, noch in der Neurologie, noch in der Trauma-Einrichtung.
Also um das nochmal jetzt als Laie zu verstehen, es wird ja aber dennoch im Bereich von Mara, den Epilepsie mit Anfallserkrankung, behandelt. Ist es denn für mich von außen als Laie letztendlich ein epileptischer Anfall von einem psychogenen Anfall überhaupt zu unterscheiden? Oder kann man das gar nicht unterscheiden, weil in dem, was man sieht, es eben diese Anfälle gibt, und das kann man nur mit einer großen Differentialdiagnostik rausbekommen, was jetzt eigentlich der Hintergrund ist?
Also ich finde das immer wieder schwer zu sagen, weil es gibt kein Rezept dafür. Mhm. Also der Bogen war ja, dass es heute EP3 ist. Da gibt es zwei Bereiche, nämlich die Psychotherapie, von wo ich hergekommen bin früher, und jetzt die Komplexbehandlung, wo Menschen mit einer chronischen Erkrankung zusätzlich und Epilepsie und auch psychiatrischen Komorbiditäten behandelt werden, die aber auch manchmal psychogene Anfälle haben. Mhm. Und in dem Bereich Psychotherapie genauso. Da haben wir auch Menschen, die eine Epilepsie haben und gleichzeitig halt psychogene, nicht epileptische Anfälle. Und daher ist es total schwer. Also ich arbeite da ja jetzt 38 Jahre, das überhaupt auseinanderzukriegen, was ist was. Mhm. Und das geht nur, wenn man zusammenarbeitet. Also wenn Eindrücke zusammengesammelt werden von der Pflege, von Ärztinnen und Ärzten und von dem Patient selbst und alle, die an diesem Menschen mitarbeiten können und dürfen. Mhm. Und diese Eindrücke werden gesammelt und natürlich halt auch diese Sachen, wie alle anderen es auch bekommen, EEGs, mhm, und oder Monitorings, die nötig sind, um bestimmte Dinge rauszufinden. Das steht denen allen zur Verfügung und uns, um nach und nach rauszubekommen, was es denn sein könnte. Und natürlich gibt es bestimmte Anhaltspunkte, die einen psychogenen Anfall auszeichnen. Auszeichnen ist ein blödes Wort, aber halt sichtbarer machen. Es gibt Kriterien
wahrscheinlich.
Ja.
Mir ist jetzt hier ein wichtiges Stichwort so im Subtext gefallen, dass da ja offenbar ein großer Schwerpunkt auf dem Thema Interprofessionalität und Interdisziplinarität liegt, um den Patientinnen und Patienten wirklich so gerecht wie möglich werden zu können, dass also unterschiedliche Berufsgruppen zusammenarbeiten. Ja. Können wir die nochmal vielleicht nennen? Also man kann natürlich fantasieren, Pflege ist klar, ärztlicher Dienst wird es geben. Wer wirkt da noch so mit in eurem Team, sehr alltäglich?
Naja, wir haben Psychologinnen, Psychologen. Wir haben Ergotherapeutinnen, die auch total wichtig sind, Physiotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen, die mitwirken.
Und jetzt mache ich es nochmal so für mich ganz konkret. Jetzt stelle ich in meinem Leben fest, ich bekomme plötzlich einen Anfall, der ist vielleicht nicht irgendwie greifbar definiert. Ich war bei meiner Neurologin, die hat vielleicht auch ein MRT gemacht, sagt, naja, Epilepsie kann das eigentlich nicht sein. Dann komme ich irgendwann zu euch. Das heißt, wie stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt so Patient bei euch bin? Na, wie lange bin ich bei euch? Was ist so mein Tagesablauf? Was passiert da?
Es gibt nicht viele Kliniken in ganz Deutschland, die mit Menschen, insbesondere psychogenen, nicht epileptischen Anfällen arbeiten. Und zu uns zu kommen, ist gar nicht so einfach, weil dann musst du erst in die Ambulanz, Epilepsieambulanz, machst dann einen Termin und dann ist dort eine Ärztin oder ein Arzt, die ein Gespräch mit der oder diejenigen führt und dann so ein bisschen rauskristallisieren kann, in welche Richtung geht es? Und wenn es in unsere Richtung geht, in speziellen psychogene Anfälle, dann bekommen wir Bescheid. Und dann wird die Möglichkeit dem Patienten gegeben, unsere Station kennenzulernen, zumindest durch ein Vorgespräch. Dann müssen diejenigen sich wirklich entscheiden, ob sie kommen wollen, weil da kommt dann so Sachen, die man auf einer normalen Station oder von einer normalen Station gar nicht erwartet, dass da kreative Angebote gemacht werden, wie Bewegungsgruppe, Theatergruppe, Gestaltungsgruppen, Musikgruppen. Und alles im Sinne, im Umgang zu lernen, wie kann ich mit meinen Anfällen weiterhin umgehen. Und dann kommst du auf die Warteliste.
Ja, okay, ich krieg also ein Bild davon. Mhm. Und wenn du sagst, es ist gar nicht so einfach, dann ist das ja nicht der Punkt, dass ihr die Leute nicht haben wollt, sondern es ist genau der umgekehrte Punkt eigentlich. Man muss erstens auch seine Einwilligung mitbringen in diese Form der Therapie. Und es muss natürlich im Vorfeld gut geklärt sein, bin ich da überhaupt richtig, damit mir auch gut geholfen werden kann, und landen da auch die Menschen, die diese Unterstützung und Hilfe brauchen. Das ist, das finde ich nochmal wichtig, diesen Teil. Klingt nach einer großen Herausforderung und einer großen Sensibilität. Ist das eine andere Pflege als in anderen Bereichen?
Auf jeden Fall.
Und was kennzeichnet die aus?
Ich sage meinen Kollegen immer, Pflege ist ja auch nicht nur die Grundpflege. Es gibt, also ich finde, Pflege ist ein ganz toller Beruf. Da kann man wirklich alles Mögliche darauf aufbauen. Das habe ich ja genauso gemacht. Also ich habe die pflegerische Ausbildung gemacht in Anotuk und das ist ja wirklich, wirklich lange her. Und ich habe, ich zum Beispiel habe ganz viel mich orientiert Richtung Körperarbeit und habe Fort- und Ausbildungen gemacht in Tanztheaterpädagogik und Tanz- und Ausdruckstherapeutin. Und mittlerweile mache ich auch Kranio. Oder heißt Kraniosakraltherapeutin.
Kannst du da einen ganz kurzen Satz zu verlieren? Geht das in einem Satz zu sagen, was Kraniosakraltherapie ist für den Fall, dass Menschen sind, die das jetzt vielleicht erst googeln müssen?
Ich sag's jetzt mal ganz einfach. Ich hab's ja immer nicht so mit Worten manchmal. Also das ist ein Unterart von einer Behandlung aus der Osteopathie. Und ich mache die biodynamische, das heißt, ich rede nicht viel, sondern ich versuche, den Menschen, der zu mir kommt, anzuregen, seine ganzen Energien, die blockiert sind vielleicht im Körper, zu aktivieren, Selbstheilungsprozesse zu aktivieren, so dass sich zumindest die oder derjenige sich etwas ganzer fühlt, wohler fühlt und vielleicht sich Dinge angucken kann.
Ja, okay, gut, das ist wunderbar. Das ist immer so ein kleiner Schwenk.
Das ist wirklich ein kleiner
Schwenk. Ja, Teil. Aber gut zu wissen, was du so, das ist, also ich finde von daher wichtig, weil es so mal ein Stück diese Vielfalt mitbringt, die du ja dir angeeignet hast und mit der du ja, auch wenn du das nicht alles jeden Tag am Patienten machst, aber das ist ja ein wichtiger Blick.
Naja, mittlerweile mache ich tatsächlich auch nichts mehr davon. Ich habe, das ist auch so ein Prozess. Seit 4 Jahren mindestens mache ich die Leitung alleine auf der EP3. Mhm. Wir fusionieren, die ganze EP3 fusioniert so ein bisschen mit der Jeep.
Junge Erwachsene mit Epilepsie.
Genau, und die passen so ganz gut zusammen, weil es auch dort Menschen gibt, die psychogene Anfälle zum Beispiel haben oder irgendwann dann doch zu uns kommen, zur EP3, um dort weiter behandelt zu werden. Und da gibt's halt eine Kollegin, mit der ich mich sozusagen vertrete, wenn wir in Urlaub sind oder wenn ich krank werde. Dadurch, dass es klar wurde, die Leitungslandschaft verändert sich, mache ich die Leitung jetzt mittlerweile allein. Die Herausforderung, alleine zu leiten, eine Station, zwei Stationen zusammenzubringen und ein Konzept mit den Kollegen zu erarbeiten, wie man miteinander in der Pflege auch sich befruchten kann oder von dem anderen lernen kann. Und was machen die eigentlich da mit diesen Anfällen und was machen die anderen dort? Und dann diese ganzen Sachen, wie dokumentiere ich, wie begleite ich einen Patienten, was nehme ich als Handwerkzeug eigentlich mit oder was kann ich anwenden an Handwerkzeug, um zu begleiten.
Ja, wobei, was ich raushöre, ist, du hast ja vorhin diesen Satz gesagt, Pflege ist ein ganz wunderbarer Beruf. Ja. Sowas. Und darin steckt natürlich, wie in jedem anderen Beruf, auch immer eine Seite, die etwas sehr Herausforderndes hat, vor allem ja auch in aller Dynamik einer Klinikentwicklung, einer Weiterentwicklung, in dem, wie man Patienten hilft. Und das Wunderbare ist ja darin, dass darin Menschen sind, die mit, wie du und deine Kolleginnen und Kollegen, die mit ihren unterschiedlichen Interessen kommen und das Ganze je nach Schwerpunkt auch bereichern.
Ja, und das ist ja genau das Spannende. Das Spannende ist, ich habe niemals den gleichen Tag. Niemals. Ja. Es gibt immer so bestimmte Tage, wo ich weiß, oh, da muss ich das machen, darauf habe ich überhaupt keine Lust und so. Aber die Arbeit mit den Kollegen, wie auch mit dem Patienten insbesondere, ist nie gleich.
Ja, und jetzt würde ich gerne noch mal ein Stück zurückgehen, den Bogen, du hast es vorhin, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, genannt Anno Tuck. Ich würde gerne mal zu Anno Tuck zurück. Wie ist alles losgegangen beruflich? Wann und wie?
Da hole ich jetzt ein bisschen aus. Ja. Das ist wirklich Anno Tuck. Ich bin 74 nach Deutschland gekommen in Zusammenhang und da erlebe ich immer wieder Déjà-vus, weil wir holen ja jetzt auch pflegerische Kolleginnen aus Indien. Vorher war es halt mehr aus dem Osten und dann gab es wieder welche, die kamen aus Asien. Und ich bin nach Deutschland gekommen, weil meine Mutter damals 1970 nach Deutschland gekommen ist, sich beworben hat als Krankenschwester und uns 4 Jahre später nachholen durfte, mit ganz viel Auflagen, wirklich so vielen Auflagen, die gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr.
Mhm. Woher bist du gekommen? Wo bist du geboren?
Ich komme aus Philippinen, in Manila, das ist ja die größte Stadt dort, beziehungsweise Hauptstadt, und komme halt auch aus dem Slums sozusagen. Also Slums konnte ich wirklich rüber gucken, wobei wir schon ein Steinhaus hatten. Da gibt's dann halt nicht jeder hat so sein Zimmer, sondern da gibt's halt 5 Leute, die ein Zimmer sich teilen. Und meine Mutter hat uns dann dort gelassen, bei unserer Ursprungsfamilie, bei unseren Großeltern. Also ich spreche immer von mir, weil es geht um meine Schwester und mich, die dann geblieben sind. Und das war so eine Zerrissenheit. Einerseits lässt sie uns einfach hier im Stich, so vom Gefühl als Kind.
Darf ich nochmal in einer Indiskretion nachfragen? Ja. Wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist?
Ich bin 8 gewesen, als sie mich mit nach Deutschland genommen hat.
Du warst 4, als sie gegangen ist und 8, als du sie durchgeholt hat. Okay.
Genau. Mhm. Die Jahre, wo sie nicht da war, weiß ich heute ganz fest, also ich glaube ich zumindest ganz fest in mir, war die Zeit, um mich vorzubereiten, nach Deutschland zu kommen. Wir haben zwar in Armut gelebt, aber wir haben ganz viel Liebe abgekriegt von unseren Großeltern, von meinen Tanten und Onkeln, die wir da im Pulk zusammen waren. Und wir hatten es tatsächlich auch nicht leicht. Ich weiß nicht, ich habe da so ganz viele Bilder, dass wir als Einzige, weil meine Mutter ja schon in Deutschland gearbeitet hat, hatten wir einen kleinen Fernseher. Ne? Mhm. Und unsere ganze Straße kam dann immer und dann guckten wir. Bis vor der Tür war alles immer voll und haben gemeinsam Fernsehen geguckt. Oder wir haben im Regen draußen geduscht. Ne? So als Kind kennt man das ja. Mhm. Als Erwachsener macht man das nicht unbedingt mehr in der Stadt. Aber für uns Kinder waren das tolle Erlebnisse. Und diese Zeit mit diesen Erfahrungen, mit all dieser Liebe, hat mir geholfen, nach Deutschland zu kommen. ich merke schon wieder, es kribbelt in meinen Hals, weil mich das immer, immer noch so berührt. Die ersten Jahre, und das weiß ich ganz genau, war Januar 74. Es war arschkalt, es war Schnee, noch nie Schnee gesehen. Und dann komme ich hier hin und denke, was soll ich denn jetzt hier? Konnte die Sprache nicht. Und wir durften auch nur hier hinkommen, weil meine Mutter, die ja auch Krankenschwester ist übrigens und in der Klinik gearbeitet hat, einen Bürgen für uns Kinder gefunden hat. Also damals brauchtest du einen Bürgen, um nach Deutschland zu kommen. Wir waren die ersten Kinder.
Und heißt Deutschland jetzt auch gleich Bethel? War deine Mutter hier in Bethel oder wo war es?
Nein, Bethel war ganz weit weg.
Ja, ja,
okay. Die Gemeinsamkeit war halt, dass sie Krankenschwester ist und ich auch. So, ja. Ne?
Hat dir diese Erfahrung, wenn du das so erzählst, vielleicht auch geholfen, andere Ausdrucksformen wie Tanz, Theater zu finden, um sich auszudrücken und auch eine große Empathie für Menschen zu entwickeln, die sich vielleicht nicht einfach so kognitiv sprachlich ausdrücken können mit dem, was sie bewegt?
Ja, bestimmt. Also das hat mich auf jeden Fall geprägt, dass ich so dem bin, der ich heute bin, glaube ich schon. Und ich habe, glaube ich, unbewusst alles gemacht, dass ich in diese Richtung gehe. Ich hätte auch voll abglitschen können. Ich hätte voll kriminell werden können. Ich hätte, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf, aber ich hätte wirklich richtig, richtig, mir fällt das Wort jetzt nicht ein.
Ja, wir haben eine Idee, was du meinst. Ja, aber es ist ja anders gelaufen.
Und genau.
Was hat dich zur Pflege gebracht? Also ist das die mütterliche Prägung gewesen oder ist das?
Nee, also meine Mutter habe ich so erlebt, dass ich sagte, ich werde nie Krankenschwester. Niemals. Mache ich nicht.
Und ich habe auch immer gesagt, ich werde nie Pfarrer.
Ja. Und ich bin halt auch die Tochter meiner Mutter. In allem drum dran. Also mit allem, was sie mitgebracht hat, mit all dem, womit sie sich hier auseinandersetzen musste, mit all den Schwierigkeiten, die sie hier hatte, hat sie alles auf uns Kinder übertragen. Auch das, wie man so im Philippinen halt oder wie wir gelebt haben, was da für Anforderungen sind. Und ich bin halt die Älteste zu Hause und habe mich ganz häufig eher als bessere Haushälterin gefühlt. Als eine Tochter meiner Mutter. Und heute kann ich darüber reden, weil ich achte sehr meine Mutter, weil die hat Dinge geschafft, die es einfach wertzuschätzen gilt. Und das habe ich aber als kleines Kind so noch gar nicht wahrnehmen können. Als ich klein war, habe ich viel Frust gehabt, habe mich echt alleine durchgeschlagen. Und umso erstaunlicher ist es, dass ich mich abgekackt bin. Ja.
Da ist es. Ja. Jetzt ist dir das Wort eingefallen. Wunderbar. Also ich finde es eine unglaublich spannende Geschichte und ich finde das ja, wie uns eigentlich die Kindheit und auch das, was da so gewesen ist, ja auch weit prägt, dass es ja auch sehr dicht ist, das merkt man ja auch. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Dinge an dieser Stelle nicht Zufall sind, sondern dass es auch Dinge, also dass das ja letztendlich Resilienzen und Stärken sind, Ressourcen, die man mitbringt und wo man das nicht jeden Tag reflektiert, aber wo es etwas hineinbringt in den Alltag und den Menschen gut tut. Du hattest ja vorhin erzählt, Bethel war noch ziemlich weit weg in deiner Kindheit. Manila war sowieso weit weg, aber dann auch nach Deutschland gekommen. Wie bist du dann auf Bielefeld gekommen? Und Bethel, was hat dich hier hingebracht?
Ich war frustriert damals, als ich mich beworben habe. Ich habe die Schule fand ich doof und habe die halt gemacht. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, es wäre ja ganz schön, vielleicht noch einen anderen Abschluss zu machen. Habe ich auch gemacht. Und dann stand ich da, ja, was mache ich denn nun? Ne? Und ich musste dringend weg von zu Hause, um mich zu retten. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, um mich entwickeln zu können. Und dazu musste ich halt meine Schwester und mittlerweile einen Bruder, den ich habe, allein lassen, also so gefühlt in Stich lassen, aber ich musste weg und das war klar, ich musste weg aus meinem aus der Stadt, wo wir gelebt haben und dann habe ich mich beworben. Ich habe zig Bewerbungen geschrieben und als Krankenschwester. Ich dachte, das ist ein solider Beruf. Der wird niemals, da war ich mir damals schon sicher, niemals ersetzt durch irgendwelche Gerätschaften. Und die Arbeit an Menschen wird nie aufhören. Und deswegen dachte ich, okay, mache ich doch Krankenschwester. Und habe von diesen zig Bewerbungen wirklich zig zurückbekommen, die richtig doof waren manchmal und manchmal gar keine Nachricht gekriegt. Aber Hamburg hat mich genommen. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Das war eine wilde Zeit, aber ich habe es total gern gemacht. Ich mag den Norden sehr. und habe da aber keinen Job gekriegt. Ich hätte ein bisschen warten müssen, ja. Aber die Geduld hatte ich nicht.
Man merkt, du gehörst zu einer Generation, die haben nicht alles auf dem Silbertablett serviert bekommen, die Jobs.
Nee.
Da gab es genug von allem.
Ja, genau. Ja. Also ich habe was getan, dafür, dass ich irgendwie meinen Weg gegangen bin. Und meine Mädels, also meine Kinder, ich habe ja erwachsene Kinder, zwei leibliche und ich sage immer liebevoll zwei Ziehsöhne. Mhm. Und meine Mädels haben immer gesagt, Mama, würdest du denn eigentlich irgendwas anders machen? Und ich sage immer, nee, würde ich nicht. Ich würde das immer wieder so machen. Den Weg, der war krumm und schief. Mhm. Der war wirklich bergig und das gehörte einfach zu meinem Werden.
Mhm. Ich gehe jetzt davon aus, weil Hamburg keine Arbeitsmöglichkeiten hatte, ist es dann Bielefeld und Bethel geworden?
Genau.
Ich mache von dort jetzt nochmal einen Schwenk, weil wir uns ja vor nicht allzu langer Zeit im Zusammenhang eines Themas begegnet sind, was uns in der Klinik ja auch beschäftigt, mhm, und wo wir eine Podiumsdiskussion gemeinsam hatten zum Thema Antidiskriminierung, ja, Alltagsrassismus. Und du hast es ja jetzt schon erzählt, in deiner Biografie aus Manila kommt, dass das auch ein Thema ist, was dich ja in deinem Leben auch, mhm, immer begleitet hat. Mhm. Wenn du jetzt so auf die gegenwärtige gesellschaftliche, politische Entwicklung guckst, wie erlebst du das?
Ich habe große Angst und die ist größer geworden als noch vor zwei Jahren vielleicht. Also als ich nach Deutschland gekommen bin, bin ich ja direkt in die zweite Klasse gegangen. Da fängt das ja schon an. Da waren wir ja alle Gastarbeiterkinder, hieß, mhm, glaube ich so. Wir Mädels, also meine Schwester und ich, wurden wie Geschwister, also den kleinen Schwestern, wurden wir immer mit unseren Freunden, wir hatten dann irgendwie so eine Clique mit lauter Ausländer. Mhm. Ich darf ja Ausländer sagen. Mhm. Heute sagt man das dann, glaube ich, nicht mehr. Aber und das waren damalige Jugoslawen, Italiener, Türken, ne, so. Und wir haben uns immer getroffen und waren irgendwie eine Gemeinschaft geworden. Und die haben immer so ein bisschen auf uns aufgepasst, dass uns nichts passiert. Aber wir waren auch schon ausgegrenzt. Und ja, so entsteht dann so eine Zusammenführung von Menschen, die dann abgeschottet sind und dann auch nicht mehr, also sich Mühe geben müssen, aus dieser Community, sage ich jetzt mal, aus diesem Pult rauszukommen, was anderes, einen anderen Blick zu haben und nicht nur, wir sind jetzt irgendwie so ein Zweckgemeinschaft, weil uns kein anderer haben will oder so. Aber das Leben hat mich gelehrt, dass es tatsächlich so ist, wenn ich mich nach draußen begeben habe, habe ich auch nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Und es gibt ja immer jemanden, der immer noch ein bisschen tiefer ist als man selbst. Und ich habe auch damals schon erlebt, dass, da gibt's diese Geschichte, ich bin so ein Schlüsselkind, das ist ja ein Wort, das kennt, glaube ich, jeder, ne? Mhm. Ich hatte immer meinen Schlüssel um den Hals hängen und um zur Schule zu gehen, musste ich halt einen bestimmten Weg gehen. Und dann warteten halt da immer schon ein paar Kinder, die dann halt auch eher aus dem sozialen Rahmen gefallen sind. Deswegen meinte ich, es gibt ja immer noch Leute, wo man nochmal einen draufhauen kann. Ja. Nämlich in diesem Beispiel auf mich, die, wenn ich nicht mein Taschengeld mitgenommen habe oder mitgebracht habe oder Süßigkeiten hatte, dann haben die mich nicht durchgelassen. Ich bin nicht zur Schule gekommen. Ich kam in die Schule, war wirklich Sichtweite. Ich kam da aber nicht hin und ich habe mich nicht getraut. Und die Lehrer wussten davon. Mhm. Und das war eigentlich so, was mir als Kind nicht unbedingt so klar war. Das habe ich nachher erst viel, viel später erst aufgearbeitet und hatte da schon immer so ein bisschen Angst. Und jetzt wird das ja immer brisanter und ich habe das Gefühl, es ist nicht besser geworden. Es wird eher immer schwieriger, als Mensch hier zu sein, nach Deutschland zu kommen, sich integrieren zu wollen, wo ich denke, da gehört halt einfach was dazu. Ich kann nicht einfach in ein fremdes Land gehen und sagen, okay, ich nutze das mal aus, was ich hier so habe oder nehme das alles mit und muss aber nichts dafür tun. Mhm. Also das hört sich jetzt ein bisschen krass an, das meine ich aber nicht wirklich so. Ich kann das halt sagen, weil ich hier hingekommen bin und weiß, was ich dafür, um hier endlich anzukommen und nicht andauernd zwischen zwei Stühlen zu sein, einfach auch meinetwillen machen musste oder meiner Familienwillen machen musste, um hier anzukommen, um weg von zwischen den zwei Stühlen zu sein. Ja. Und da gehört schon Beachtliches zu. Also
ich höre zum einen mal, dass Plädoyer oder den nicht das Plädoyer, das ist falsch, sondern eher diesen Gedanken, mal mit der Mehr aufzuräumen, als würden Menschen nur in dieses Land kommen, um Sozialsysteme auszunutzen, sondern hier in dieses Land zu kommen, was wir auch bitter nötig haben an vielen Stellen, dass Menschen hier Fachkräfte arbeiten. Das ist durchaus eine harte Leistung und da muss man eine ganze Menge tun. Aber wenn all diese Erfahrungen, die du gemacht hast, auch die schmerzhaften, wie ist dir das gelungen, eigentlich daraus eine Kraft zu entwickeln und dennoch so reflektiert und ja in irgendeiner Weise auch ja gelöst darüber zu reden und nicht darüber zu verbittern?
Also ich sage immer, ich hasse Menschen und ich liebe sie gleichzeitig.
Ja.
Also, anders kann ich es gar nicht sagen. Also ich mag es, mit Menschen umzugehen und mein Freund sagt immer, wenn ich mit dir irgendwo unterwegs bin, kann man schon auch manchmal was erleben. Ja. Ne? Also, weil ich mich so exponiere, sondern einfach, ich bin dann da und ich höre zu und quatsch dann auch mit und hab manchmal auch was zu erzählen. Woran ich manchmal ein bisschen verstumme ist, oder wo mir dann die Sprache fehlt, ist, wenn so eine Ungerechtigkeit passiert und ich hasse nichts mehr als keine Worte zu finden für das, was ich wahrnehme oder fühle. Und genau das ist das, wo ich versuche, in meinen Job zu begleiten.
Ja.
Sowohl für die Kolleginnen wie auch für die Patienten, Patientinnen.
Ja, also das ist wirklich nochmal einen wichtigen Gedanken, dass dir da ja offenbar etwas auch sicher in dem, wo es auch Grenzen gibt und vielleicht auch Schwächen, aber gelungen ist, das zu nutzen und wirklich es wenn wir es gerade mal nochmal auf die Arbeit beziehen, da hineinzubringen, dass es den Menschen, mit denen du unterwegs bist, nützt und denen versuchen, gerecht zu werden und eben nicht ungerecht gegenüber zu werden in dem, was du vielleicht auch erlebt hast. Eine allerletzte Frage, was ist Heimat für dich?
Hier.
Hier.
Ich bin hier zu Hause, hier in Deutschland, hier auf dieser Welt. Also ich habe einfach aufgehört zu hadern. Was ich aber auf jeden Fall mal machen werde, ist, dass wenn ich groß bin, sage ich mir immer, und das ist ja schon nicht mehr so lang, also wenn ich groß bin, werde ich wirklich mal gucken, ob ich nochmal ein Land für mich finde, wo ich ganz freiwillig bin und ne, und habe mir jetzt auch letztens vorgenommen, wenn ich in Rente gehe, werde ich endlich mein Traum oder das, was ich früher schon immer machen wollte, ist versuchen umzusetzen, nämlich indem ich bei Ärzte ohne Grenze arbeite oder in irgendeinem Verein. Afrika zieht mich immer. Da habe ich auch gearbeitet für ein paar Wochen in der Psychiatrie, die halt so ein Verbund hatten mit Bethel, solche Dinge. Ja. Das glaube ich, mache ich noch. Aber ansonsten ist das hier mein Zuhause.
Ja. Vielen Dank, Nerissa. Ich danke dir, dass du da gewesen bist und erzählt hast aus deiner Arbeit und deinem Leben. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.